To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
Christian.
Björn.
Wie geht's dir?
Gut. Das ist heute unsere erste Folge der neuen Staffel. Ich bin richtig gespannt schon.
Ja, ich auch.
Genau. Und nachdem unsere erste Staffel ja ganz, ganz gut gelaufen ist, muss man sagen, und wir auch eigentlich schon sofort gesagt haben, die nächste steht an, legen wir hier direkt weiter los mit den nächsten Spieleklassikern. Und heute auch wieder etwas ganz Besonderes im Programm, was wir, glaube ich, beide sehr viel gespielt haben.
Oh ja, wirklich sehr viel. Ich habe es selber nie besessen, aber ja. Sehr, sehr viel gespielt. Ja. Ist das Spiel Starwing von 1983 für das
93, muss ich kurz.
Oh, sorry, 93. Ja. Also von 1993 für das Super Nintendo. Und ja, wir starten jetzt damit.
Und wir lesen jetzt mal den Original-Klappentext sozusagen, die Rückseite der Verpackung mal vor. Und zwar heißt es hier: Starwing, starte mit dem Star Fox Team zum Gegenangriff. Du bist Fox McCloud, Anführer des Star Fox Teams. Fliege mit atemberaubender Geschwindigkeit durch neblige Schluchten, dichte Asteroidengürtel und gegnerische Verteidigungsstellungen. Mit dem A-Wing, dem Prototypen eines neuartigen Spacefighters. Deinem angeborenen Siegeswillen und den außergewöhnlichen kämpferischen Eigenschaften deines Teams, Falco Lombardi, Peppy Hare und Slippy Toad, kannst du Venom, den Heimatplaneten der gegnerischen Streitkräfte, erreichen und Imperator Andros herausfordern. Starwing ist der Beginn einer neuen Generation von Super FX-Chip-Videospielen. Mit dem Super FX-Chip entstehen unglaublich realistische Effekte, die dich in bisher unbekannte Videospieldimensionen bringen. Bestimme deinen Kurs und stürze dich in die fantastischen Science-Fiction-Welt von Starwing.
Ja, das hört sich doch sehr spannend an.
Das hört sich sehr spannend an.
Also hätte ich damals bestimmt sofort gekauft, wenn genau. Ich die Kohle gehabt hätte.
Wenn wir nicht immer nur die Bildchen geguckt hätten, ne? Wie gut die Screenshots hinten drauf aussehen und ja. Dann danach kaufen, ja.
Ja, richtig. Wobei man sich immer fragt, wie die Hersteller das gemacht haben und die Spielezeitungen damals so viele Probleme hatten mit Screenshots.
Ja gut, das ist richtig. Wobei ich erinnere mich auch noch an die Packung aus NES-Ära, das sah ja wirklich aus wie einfach schlecht abfotografiert teilweise.
Ja, das konnten die damaligen Spielezeitungen schon besser, ja. Ja. Das ist richtig. Ja, also, Starwing. Manch einen wird sofort wundern, warum heißt das Ding denn Starwing oder was ist Starwing? Ich kenne nur Star Fox.
Genau,
Star Fox. Was ist da los, Christian?
Ja, es gab mal wieder, das ist ja nicht selten, ein Problem mit irgendwelchen Markenrechten. Und somit kam es, dass man da ein bisschen präventiv drauf eingegangen ist und hat das Spiel, ja, in USA bzw. Japan hieß es Star Fox. Und aufgrund der Ähnlichkeit zu StarVox, einem Unternehmen, einer deutschen Firma, wurde das Ganze dann hier doch besser umbenannt in Starwing, damit es da keine Verwechslungen gibt.
Ja, genau. Wer weiß, was StarVox macht, aber gut, wollte man gar nicht erst eingehen, das Risiko, und hat das Spiel dann direkt so benannt.
Genau.
Folgetitel im Übrigen hießen dann doch wieder Star Fox bei uns.
Ja, wobei man ja sagen muss, die es kam ja nicht alles hier raus.
Ne? Das ist korrekt.
Erst wesentlich später.
Ja, es kam nicht alles raus. Es hatte auch nicht alles den Namen Star Fox in sich tragen. Star Fox 2 kam ja als solches sowieso nicht.
Ja.
Obwohl es das jetzt gibt.
Jetzt gibt es das schon. Es kam quasi vor wenigen Jahren.
Ja, genau. Mit dem SNES Classic, der Classic Edition und auch auf Switch kann man das auch spielen, wo wir schon jetzt auch ein bisschen vorziehen können. Wo kann man das Spiel heutzutage noch spielen? Starwing und andere Titel. Das geht auf der Switch. Das geht auch mit dem SNES Classic. Und da hat man halt die Vorzüge, dass man auch Teil 2, der ja fast fertig war, aber halt viel zu spät gekommen wäre, nämlich es gab da eigentlich schon keinen SNES im Laden mehr. Deswegen hat man das nicht mehr gebracht und wahrscheinlich technisch hätte man das auf dem N64, wäre es viel zu schlecht gewesen, vermute ich mal. Also es gab verschiedene Gründe, aber wir reden ja hier über Star Wing und nicht Star Fox 2, also genau. Müssen wir das an der Stelle jetzt abbrechen und gehen auf ein anderes interessantes Thema ein, nämlich die Entwickler des Spiels.
Genau. Also natürlich steht erstmal vorne an Nintendo, wie soll das auch anders sein, aber das hat Nintendo nicht alleine gemacht, nämlich Argonaut waren mit dabei und zwar ein Unternehmen aus England und die waren unter anderem dafür bekannt, dass sie den Kopierschutz des Game Boy ausgehebelt haben.
Ohne rechtliche Folgen übrigens.
Ja, wahrscheinlich einfach, weil sie so geniale Köpfe sind. Ich weiß.
Ja. Also irgendwas muss da gewesen sein. Ja. Fakt ist, dass die beiden Firmen dann nachher zusammengearbeitet haben. Und da ging es dann hauptsächlich um das Thema 3D natürlich, weil sind ja 3D-Spezialisten. Und Argonaut und Nintendo haben dann zusammen die sogenannte RISC-Technik entwickelt. Und daraus entstand dann letzten Endes der erste FX-Chip, der hier in Star Wing auch das erste Mal eingesetzt wurde.
Genau. Ja, deswegen auch im Klappentext sozusagen diese atemberaubenden Welten, die dort angepriesen werden in 3D. Das war tatsächlich neu, hier auf einer 16-Bit-Maschine wie den Super Nintendo eine derartige 3D-Grafik erleben zu können. Und das eben dank des Chips, der hier mit Argonaut zusammen entwickelt wurde. Und ich habe es jetzt leider nicht mehr genau im Kopf. Es gibt eine Dokumentation, ich meine auf Netflix sogar. Da geht es generell um Videospielsachen. Und da war das mal kurz auch mit drin, dass die, ich glaube, das waren 2 oder 3 Jungs, die dann quasi nach Japan fliegen durften und dann dort mit Nintendo zusammen entwickeln durften, diesen.
Ja, also den FX-Chip, den gab es ja nachher auch in schnelleren Varianten.
Ja.
Der war auch zum Zeitpunkt des Spiels, waren die schnelleren Varianten schon verfügbar, aber man hat dann, das ist das erste Spiel mit FX-Chip und hat das dementsprechend so genutzt. Aber wir wollen ja hier jetzt auch eher auf das Spiel eingehen, weniger auf den Chip selbst. Da werden wir mit Sicherheit irgendwann mal ein Special, wenn's die Menschen denn mögen, können sie uns Bescheid sagen, dann werden wir irgendwann mal ein Special darüber machen. Vielleicht auch, wenn wir noch das zweite und dritte Spiel mit FX-Chip behandelt haben. Dann werden wir damit mal mit Sicherheit drauf zurückkommen. Ja,
genau.
Das Spiel hatte viele Nachfolger, die wir jetzt auch nicht im Einzelnen nochmal beleuchten. Das sind halt ein paar interessante dabei, die wir mit Sicherheit auch nochmal besprechen werden, in verschiedensten Varianten. Grundsätzlich war das Spiel ein actionlastiger Schlauch-Level-Shooter, wenn man es ganz böse sagen will. Also genau genommen war es ein Rail-Shooter im Weltall. Man hat also seine vorgefertigten Wege gehabt und hat dementsprechend nur die Gegner, die dort einem entgegenkamen, bekämpft.
Ja.
Viel ist da tatsächlich erstmal nicht passiert. Hört sich total banal und einfach an. Das ist so das Grundspielprinzip.
Genau. Ja, was hier halt besonders ist, also wie gesagt, es hat eine 3D-Optik. Ja, man hat einen vorgegebenen Pfad, kann man so sagen. Und man sieht dieses Raumschiff, was man steuert, von hinten. So, man hat trotzdem auf diesem Pfad seine Möglichkeiten, sich rechts und links zu bewegen und auch entsprechend aufgrund des 3D-Effekts, hat man so diesen tiefen Eindruck, ne?
Ja, richtig. Also deswegen war ich auch so ein bisschen irritiert, wenn die Leute jetzt nur von einem reinen Rail-Shooter sprechen, weil das ist dieses Spiel tatsächlich nicht.
Ja.
Man hat doch Möglichkeiten, sich links und rechts zu bewegen. Da gibt es Möglichkeiten. Und das kommt einem auch, denke ich, also auch damals ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass das sehr stark vorgefertigt ist, weil man sich halt innerhalb dieser Grenzen gut bewegen konnte.
Ja. Genau, man konnte ja auch vor und zurück.
Ja.
Man konnte quasi
nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Man hatte doch nicht in allen Level, aber man hatte sonst relativ viel Platz. Das hat gut funktioniert. Das Spiel macht auch diese Grundthematik, dass es doch vorgefertigte Wege sind, mit vielen kleinen Tricks wett. Ein Trick davon sind die Wingmans, ganz klar, die auch mit einem kommunizieren. Und da kommen dann halt immer so ein paar Nachrichten und so. Es trägt super zur Atmosphäre bei, wie ich finde.
Ja.
Und das...
Ich fand, also noch ganz kurz da einzugehen, ja. Das war auch ein schöner Trick. Also man hat ja hier diese, die Kompagnons in den anderen Raumschiffen, die da sind, die mit einem sprechen, aber natürlich in einer, in einer nicht verständlichen Sprache. So, aber halt wahrscheinlich auch aus technischen Gründen konnte man da jetzt nicht mit einer echten Sprachausgabe arbeiten, aber es passt halt so, weil es ist halt eine fremde Sprache, es sind irgendwelche komische Tierwesen und so, man versteht die natürlich nicht, ist ja klar.
Ja.
Und das war irgendwie ein schöner Trick. So, man hat trotzdem, da spricht irgendwer in irgendeiner komischen Sprache und man kriegt dann eben unten den Text eingeblendet, was es ist. Aber das war ein guter Trick, das irgendwie eine Art Sprachausgabe zu machen, die gar keine Sprachausgabe ist.
Und ich fand auch, dass es mal einer der wenigen Titel war, wo das nicht so nervig war. Es gibt ja ein paar Titel auf dem SNES und auf anderen Systemen, wo dieses komische, ich sag mal, einfach irgendein Kauderwelsch labern, um Sprachausgabe darzustellen, die es gar nicht gibt. Das war mitunter sehr nervig oder auch viel zu viel. Aber das war da sehr wohl dosiert, sehr gut gemacht und super atmosphärisch.
Ja, es passte gut.
Ja.
Das muss man sagen, ja. Genau.
Ja, im Prinzip ist es so, man kann dann in so einem Spiel erstmal, eine Art Kampagne auswählen. Ist übrigens ein reines Singleplayer-Spiel,
ja.
Dürfen wir nicht vergessen. Man wählt aber eine Art Kampagne aus und bekommt dann auch eine Karte angezeigt mit diesen verschiedenen Systemen, die man dort anfliegen kann.
Mhm.
Das ist auch ganz gut gemacht, fand ich damals auch sehr toll. Man hat halt eine Zielmission, eine Endmission, die muss erreicht werden, die ist oben rechts auf der Karte, man selbst startet unten links auf der Karte und hat dann im Prinzip drei Wege, das zu erreichen. Die Wege sind so ein bisschen auch der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Es gibt einen einfachen Weg, einen mittleren und einen schweren, aber das führt halt natürlich auch dazu, selbst wenn man das Spiel durchgespielt hat, der Wiederspielwert ist einfach unheimlich hoch.
Genau.
Das ist schon...
Man kann ja so sagen, also wenn man quasi sich nur auf die reine Mission konzentriert, im Sinne von, ich baller hier die Gegner weg und mache dann jeweils den Bossgegner und dann geht's weiter, also ich mache mir sonst keine Gedanken darum, dann würde man sozusagen den einfachen Weg wählen. Ja, und die anderen sind dann eben, dann finde ich dann hier eine Möglichkeit abzubiegen, in Anführungsstrichen. Irgendwas muss ich machen, dann komme ich auf einmal den anderen Weg. So, und das ist dann schon eine Herausforderung, zum Beispiel nur den oberen, den schwierigsten Weg komplett zu fliegen. Ja. Das war tatsächlich herausfordernd, das so zu schaffen. Da erinnere ich mich noch dran. Dann hat man irgendwann dann doch mal irgendwas nicht geschafft und dann ist man dann wieder auf dem mittleren Weg oder so.
Ja,
das war tatsächlich eine Herausforderung.
Das war tatsächlich gar nicht so einfach, ja. Ja, wie gesagt, also an und für sich eine sehr nette Idee, um das Spiel auch ein bisschen langlebiger zu machen.
Ja.
Damit die Leute halt mehrere Versuche starten können, das Spiel probieren durchzuspielen. Ja, und da gab es halt noch ein paar kleine technische Dinge, die man da eingebaut hat, um das Spiel noch interessanter zu machen. Ich habe es auch mal notiert, so sogenannte Power-Ups,
ja.
Wo man ja die Laser verstärken konnte oder Reparaturpunkte erhalten hat. Das waren so recht sinnvolle Ergänzungen des Spiels, die erstmal gar nicht so stark auffällig waren. Zu der Zeit gab es viele Spiele, die sowas gemacht haben. Aber trotzdem, hätten die gefehlt, wär's doch nicht ganz so toll gewesen. Aber waren halt da, gut gemacht. Ja.
Genau, teilweise auch ein bisschen herausfordernd, dann die einzusammeln, nachdem wo sie dann platziert wurden.
Ja, das ist richtig. Die waren doch sehr verstreuter dargestellt, ja. Ja.
Wir könnten mal vielleicht auch mal auf die Steuerung eingehen.
Genau, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, die Steuerung.
Also ich meine, wir hatten natürlich, ich muss jetzt sagen, im Grunde genommen, wir haben jetzt hier also ein 3D-Spiel, ja, aber wir haben halt keinen Analog-Stick oder so, sondern wir spielen ja hier ganz normal mit unserem digitalen Gamepad. Und trotzdem muss ich sagen, ich meine, das war vielleicht auch noch nicht üblich zu der Zeit, mit einem Analogstick so zu arbeiten. Das kam ja erst später, erst in 64-Zeit. Aber es hat gut funktioniert, denn man hat ja hier auch die Schultertasten zum Beispiel mit eingesetzt, die man nutzen kann. Und ich hatte immer das Gefühl, die Steuerung passt extrem gut. Also man kann das Raumschiff sehr präzise steuern. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber das ist mir tatsächlich hängen geblieben, dass ich von der Steuerung recht begeistert war.
Ja, ich hatte damals tatsächlich eher meine Probleme damit. Es war sehr, also ich kam ja grundsätzlich, ich hatte ja kein eigenes Super Nintendo, mhm, und kam eher aus der Schiene PC, Amiga, und dort gab es halt schon Analog-Sticks. Und je nachdem, welches Spielprinzip man hatte, also diese 3D-Spiele, wie zum Beispiel Formula One Grand Prix, haben wir ja auch schon besprochen, ja, Folge 1, das wird halt mit Analog-Stick, mit einem Analog-Joystick gespielt. Mhm. Und dadurch hat man natürlich eine enorm hohe Präzision. Mhm. Das ist aber auch vielleicht so ein bisschen, wenn man heutzutage sich das Spiel vornimmt, sehr ungewohnt. Weil wenn man jetzt eine Switch nimmt oder so, da ist halt ein Analog-Stick dran.
Ja, klar.
Und das damit zu spielen ist eben, das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Man sollte trotzdem mit dem digitalen Steuerkreuz arbeiten.
Ja.
Und das ist halt so das Thema dabei. Grundsätzlich fand ich damals aber auch schon, dass es ein Tick weit etwas, ja, ich sag mal, fummelig war. Dafür aber sehr direkt. Also die Eingaben waren praktisch, sind sofort umgesetzt worden vom Programm. Das ist schon schön. Präzision fand ich jetzt nicht unbedingt extrem gut. Aber es war jetzt keine total schlechte Möglichkeit, das Spiel zu steuern oder so. Also ich fand es halt nur nicht sehr gut.
Okay.
Es war gut, es war, das sind so Kleinigkeiten. Ich fand es jetzt nicht sehr gut, ich fand es gut. Es war wirklich gut umgesetzt und halt SNES-typisch. Es hat gut funktioniert. Also man kann jetzt nicht sagen, das wäre jetzt vermurkst worden oder sowas. Man muss eher sagen, wie hätte es denn anders gehen sollen? Man hatte ja nur dieses digitale Steuerkreuz.
Ja, also ich meine, klar, natürlich, das ist ja dann wahrscheinlich einfach auch daraus dann entstanden, dass man dann, je mehr man in diese 3D-Geschichte kam und man wollte jetzt nicht unbedingt einen Joystick am Nintendo anschließen, dann hat man eben diesen Daumen-Analog-Stick ja irgendwann eingeführt,
ja,
der ja auch sinnvoll ist, aber hier sind wir ja noch in einer recht frühen Phase, würde ich mal behaupten, gerade in, ja, es ist halt ein 16-Bit-System und da war es eben so, wie es war, mit einem D-Pad. Und wie gesagt, ich fand es gut, aber es war trotzdem herausfordernd. Also ja, das war jetzt kein leichtes Spiel. Also auch die Steuerung war natürlich nicht leicht im Sinne von, ich zock das mal eben durch. Da kommt natürlich alles zusammen, das muss man schon sagen. Das war schon herausfordernd. Also
das definitiv. Also einfach war das Spiel nicht. Aber im Prinzip ist es so, durch die verschiedensten Wege, die man da hatte und auch durch das Learning einfach, konnte man nachher das Spiel schon meistern. Also ich glaube schon, dass das jeder mal bis zum Ende spielen konnte.
Ja.
Auf irgendeinem dieser Pfade.
Mit Sicherheit.
Genau. Mit Sicherheit, genau. Ja, dann müssen wir noch über die Grafik sprechen, auch wenn wir den FX-Chip schon angesprochen haben. Aber ja, zur damaligen Zeit ein 3D-Spiel mit der Grafikpracht, in der Geschwindigkeit auch, ist schon, ja, nicht ganz so häufig gewesen.
Nee, auch, also das ist ja auch so ein Spiel. Das hat man ja auf Super Nintendo mehrfach geschafft, nochmal so technisch einen draufzusetzen. Ja, man hat natürlich Konkurrenz gehabt aus anderen, bei anderen Unternehmen wie Sega, die dann vielleicht technisch einfach immer schon ein bisschen weiter waren. Ja, und hat man hier trotzdem, man hat ein 16-Bit-System gehabt, man hat hier auf einmal es geschafft, noch die 3D-Welt anzukratzen. Und trotzdem, es ist halt ein Nintendo-Spiel und obwohl es so ungewöhnlich aussieht, irgendwie, es hat trotzdem diesen Nintendo-Charakter. Ich kann gar nicht sagen, warum. Es hängt wahrscheinlich mit vielen Dingen zusammen. Mit der Farbgebung, mit diesen Charakteren. Man merkt dann doch so ein bisschen die Handschrift von Miyamoto im Sinne von er als Produzent, der da sicherlich dann auch viel Einfluss genommen hat auf diese,
ja,
Dinge.
Ja, also was natürlich auch dazu beiträgt, zu dieser Atmosphäre, ist natürlich auch Musik und Sound. Da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir, ja, die Grafik durch haben. Aber das ist garantiert, also meiner Meinung nach, einer der wichtigsten Punkte, weshalb das Spiel ein Nintendo-Spiel ist. Das ist dann relativ einfach, ja.
Ja,
ja, wie gesagt, die 3D-Grafik, es waren ja im Prinzip nicht ausgefüllte Polygone, die dargestellt, ja, wurden. Die gab es auch schon auf anderen Systemen, aber durch die Machart ist das doch was Besonderes gewesen zur damaligen Zeit. Klar, heute, wenn man sich das anschaut, sieht das Spiel einfach nicht mehr gut aus. Das ist aber wahrscheinlich bei allen Spielen, die eine ja nicht ausgefüllte Texturen irgendwo verwenden, ja, beziehungsweise keine Texturen auf solchen Objekten haben, die sehen alle nicht gut aus. Das ist einfach der Technik. Aber damals sah es sehr gut aus. Es war was Besonderes. Ja, klar kann man sagen, 93 und wenig später kam eine PlayStation, die Spiele sahen viel besser aus. Ja, alles richtig, aber man muss halt von dem ausgehen, was hardwaretechnisch damals auf dem Markt war. Und da war es halt doch was Besonderes.
Ja, ja und selbst PlayStation und N64, was dann alles kam, wenn man sich die heute anguckt, die sehen ja dann auch nicht mehr schön aus. Das ist halt diese frühe 3D-Phase, sag ich mal, die war damals bahnbrechend und so. Man darf auch nicht vergessen, das war alles noch auf einem Röhrenmonitor dann gespielt. Ja, das ist dann heute, wirkt es doch sehr antiquiert, sag ich mal.
Ja, aber damals unterm Strich toll.
Ja, auf jeden
Fall. Einfach toll, mal was ganz anderes und das Spielprinzip selbst war motivierend. Also schon ganz toll, ja. Jetzt kommen wir noch auf den, ja, auch, ja, nicht der wichtigste Punkt, aber einer der wichtigsten ist nämlich Sound und Musik.
Ja.
Und den müssen wir nochmal besprechen.
Auf jeden Fall, das machen wir, denn ja, auch hier wirkt, also wie bei der Grafik gesagt, das trägt alles dazu bei, dass es so diesen Nintendo-Charakter hat. Wir haben unglaublich viele Musik und Sound, die irgendwie hängen bleibt.
Ja.
Also die erstmal gut komponiert ist und ja, die einfach mit dem Spiel irgendwie zusammenhängen. Also wenn man, ja, wir haben jetzt das Intro gehabt. Ja, ich denke, viele, die selbst das Spiel vielleicht schon Jahrzehnte nicht mehr gespielt haben, aber es kennen, werden sicherlich sofort wieder Bilder im Kopf haben und sich erinnern, wie es war. Und ja, aus diesem Grund haben wir jetzt auch noch den ein oder anderen Soundschnipsel, den wir gerne mal kurz einspielen wollen. Womit sollen wir anfangen, Björn?
Ich würde sagen, wir spielen einfach mal so ein bisschen Hintergrundmelodie und Sounds aus dem Menü ein. Dann erkennt man auch so richtig schön wieder, wie die Menüs angeklickt wurden. Es gab immer ein Feedback-Geräusch. Das ist alles ganz nett. Und danach gab es nochmal Musik. Das spielen wir jetzt einfach mal ein. Christian, was sagst du dazu?
Ja, ich, super, ich bin auch sofort wieder zurückgebeamt worden in die Zeit, obwohl ich das Spiel echt schon Jahre nicht mehr angefasst habe. Ja, das, wie eben gesagt, das ist sehr, sehr, wie soll man sagen, typisch für das Spiel. Ja,
ja, also, Nintendo-like, ja, ne? Das genau. Ist total Nintendo-like, ich fand's super. Ja, und dann hören wir uns jetzt vielleicht nochmal an, so aus der ersten Stage, den Missionsstart und ein bisschen Spielsound, den blenden wir jetzt auch nochmal ein und danach direkt nochmal eine kleine Actionsequenz mit Musik im Hintergrund und alles das klar. Spielen wir jetzt auch nochmal ab.
Ich bin gespannt.
Ja, da sind wir wieder.
Genau. Gegner erledigt.
Alle ja. Mussten schlafen gehen. Ist ein Nintendo-Spiel, die sterben ja nicht
die
Gegner.
Richtig.
Ja. Nee, also fand ich total atmosphärisch alles. Das ist wie eine Symphonie. Das hat alles super mit der Bildsprache und dann den Sounds. Das hat super gepasst.
Ja, und mir fällt auch nochmal auf, wie doch gut eigentlich der Soundchip vom Super Nintendo war. Es gab ja schon viele Spiele, jetzt abgesehen von Starwing, die unglaublich einen guten Soundtrack auch hatten. Also
und ja, also kann man immer schwer sagen.
Ist natürlich Geschmackssache, klar.
Es ist natürlich eine Geschmackssache. Ich fand das damals super, weil es halt super zu Nintendo halt passte. Wir kommen ja aus der Zeit C64, wo ohnehin super Songs entstanden sind in Spielen und die auch für Spiele total wichtig waren. Ja. Wenn man jetzt vom PC kam, ja, fing das, glaube ich, erst so Anfang der 90er an, überhaupt an Stereo, überhaupt an vernünftige Sounds denken zu können. Und daher ist es halt schwierig zu sagen, klar, aber wer jetzt vom Amiga kam oder C64, der kannte gute Sounds schon. Von anderen Systemen, Mega Drive hatte auch gute Sachen und das ist auch stimmig. Ich glaube schon, dass man heute sehr gut erkennen kann, was ist ein Sega-Spiel und was ist ein Nintendo-Spiel. Mhm. Jeder hat so seinen eigenen typischen Sound. Aber hier das passte super, es war also Note 1, meiner Meinung nach.
Note 1, ja.
Passt super zum Spiel und zu dem, was man halt ja sehen kann. Ja, grundsätzlich habe ich einen Mehrspielermodus vermisst.
Ja.
Was wahrscheinlich aufgrund der Technik nicht möglich war, vermute ich mal. Ich hätte ihn aber gerne gesehen, den Mehrspielermodus.
Ja, das stimmt. Das hätte durchaus Potenzial gehabt. Also man hätte ja diverse Sachen machen können. Aber wie du schon sagst, das wird sicherlich auch einfach eine technische Hürde gewesen sein.
Ja, ich glaube auch. Also hätte das Spiel noch mal bereichert, weil das ist eigentlich unser nächster Punkt. Wir gehen ja auch immer ganz gerne auf so Sachen ein wie Verkaufspreise und verkaufte Einheiten. Da brauchen wir nicht groß diskutieren. 130 Mark ist viel Geld.
Die musste man erstmal aufbringen
für ein Spiel, das dann unterm Strich vielleicht, je nach Skill, doch relativ schnell durch war. Und ja, klar, es hat den Wiederspielwert durch die verschiedenen Wege gehabt. Aber so ein Mehrspielermodus hätte den Preis einfach nochmal gerechtfertigt. Meiner Meinung nach.
Durchaus, ja.
Ja. Ist halt die Frage, aber wie technisch das jetzt machbar gewesen wäre oder ob man einfach gesagt hat, ja, unser Fokus liegt halt auf der Grafik. Wir wollen, dass man die volle Grafikpracht sieht und die hätten wir so weit runterschrauben müssen bei zwei Spielen, dass das nicht mehr möglich gewesen wäre.
Ich denke schon, also ich erinnere mich noch an, kurz abschweifend, aber an einen anderen Super FX-Titel, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Doch, Stunt Race FX.
Ja, genau. Stunt Race FX.
Das ist ja auch ein schönes Spiel, aber selbst da merkt man ja schon, da kommt die Konsole extrem an ihre Grenzen. Also je nachdem, wie viel da los ist, ist das schon so Daumenkino-mäßig, also schlechtes Daumenkino. und wenn ich mir jetzt überlege, okay, jetzt habe ich hier Starwing, Split Screen, ich glaube, das ist einfach irgendwann Ende.
Ja. Also war nur so ein Gedanke, der dann einem kommt,
sicher.
Um diese 130 Mark für sich selber auch nochmal.
Ja, aber es war ein Nintendo-Titel, da bezahlt man auch
mal. Klar, natürlich, aber wenn man es jetzt wieder vergleicht und sagt, okay, Mario Kart und da habe ich meinen Mehrspielermodus, es sieht auch toll aus und das ist halt so. Klar, Mario Kart ist Mario Kart, ist ein Fun Racer, das andere ist halt so ein Action-Ballerei im Weltraum, das kann man jetzt nicht direkt vergleichen, ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz, das hat offensichtlich die Spieler nicht großartig abgeschreckt, denn ja, verkauft wurde es ja nicht schlecht, muss man sagen, ne?
Ja, man munkelt weltweit knapp über 4 Millionen Einheiten. Das ist schon eine gute Zahl für einen SNES-Titel. Und das Faszinierende war dabei, dass es schon über 1,7 Millionen Vorbestellungen gab, als das Spiel vorgestellt wurde.
Das ist gut.
Das ist wirklich gut. Das sind auch so Zahlen, die sieht man tatsächlich nicht häufig in den Recherchen. Aber das konnte man auch schon mal rausfinden. Also das ist beeindruckend gewesen.
Ja.
Weil wenn man so viele Vorbestellungen allein schon platzieren kann, dann weiß halt auch der Hersteller, wie er sein Marketing damit angehen muss. Und hätte ich das Spiel damals oder hätte ich einen Super Nintendo sofort zur Verfügung gehabt, ohne bei unserem gemeinsamen Kumpel spielen zu müssen.
Übrigens habe ich das Spiel auch zum ersten Mal bei diesem gemeinsamen Kumpel gesehen.
Ja, ich auch. Ja, den werden wir noch häufiger haben. Vielleicht können wir den irgendwann mal einladen.
Das wäre sicherlich interessant.
Ja. Dann dürfen wir bestimmt auch den Namen nennen. schauen wir mal, ob wir das auch irgendwann mal hinbekommen,
ja,
wo wir so kleine Super Nintendo Special Folge machen können.
Genau.
Und dann sprechen wir das Thema mal an. Ja, also wie gesagt, ich hätte es damals trotzdem gekauft, weil ich war da gehypt von und das hätte ich geholt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das war wieder so ein Titel, der so unglaublich für die Konsole gesprochen hat. Ich weiß nicht. Es gab so viele Highlights. Ich finde sowieso, um das nochmal kurz zu sagen, also der Super Nintendo ist tatsächlich bei mir ganz weit oben. Also ich glaube sogar, ich würde sagen, es ist meine Lieblingsplattform. Es gibt so unglaublich viele bahnbrechende Spiele, die auch immer so was Neues geschaffen haben. Irgendwie hier auch mit diesem FX-Chip. Nicht, dass 3D-Spiele was Neues waren, aber trotzdem hat man hier irgendwie auch das wieder bedient. Ja, oder keine Ahnung, gibt so viele unglaublich gute Spiele, aber
ja,
das nur nebenbei.
Ja, ja, also.
Fällt mir gerade nochmal einfach auf, wo wir drüber sprechen.
Das sehe ich tatsächlich ein ganz bisschen anders, weil jedes System oder jede Plattform an und für sich hat sehr viel gebracht für die gesamte Videospieleindustrie. Klar, es gibt gefloppte Plattformen, aber wenn ich mal an Mega Drive denke, das SNES war super. Auch die PlayStation hat viel gebracht. Und,
ja, das auf jeden Fall.
Und dann gibt es natürlich die Heimcomputer, die nochmal ein separates Segment sind, die aber noch viel mehr gebracht haben, gerade für den Gaming-Bereich. Deswegen, das will ich gar nicht so sagen. Ja, es ist einer meiner Favoritensysteme, definitiv, weil ich halt super viel Zeit darauf verbracht habe. Und deswegen ja, natürlich, ja.
Ja, ich meine auch eher so als meine subjektive Wahrnehmung war das einfach eine meiner Lieblingsplattformen. Ist halt so.
Ja, ja, jetzt wollen wir aber noch darüber reden, was denn die damaligen Medien so berichtet haben, beziehungsweise wie gewertet wurde, denn das ist die Neuerung bei uns. Auch wir werden
heute zur Wertung kommen.
Ja. Bewerten.
Genau, ja. Aber wir werden erstmal ein bisschen kundtun, was dann so damals in Fachzeitschriften und so weiter, wie das Spiel da abgeschnitten hat. Und das ist jetzt, es schwankt so zwischen 80 und 90 irgendwie, können wir sagen. Die Videogames 8,93 hat zum Beispiel 90% gegeben. Ja, ja. Das ist schon ganz ordentlich.
Das ist wirklich ordentlich.
Dann schauen wir uns parallel allerdings die Powerplay an. 5,93, da waren es, immerhin 86%.
Ja, und die Powerplay war ja auch eine Zeitung, die sehr stark mit Heimcomputer und PC-Plattform und so gearbeitet hat. Also dort 86 zu kriegen, ist schon mal ordentlich.
Muss man auch erstmal schaffen.
Ja, muss man auch erstmal schaffen, ja. Ja, die ASM da habe ich allerdings nur einen Bericht gefunden aus der 993 mit einer Bewertung sehr gut. Da war jetzt keine Note an und für sich drunter, aber sehr gut wird wahrscheinlich dann 11 von 12 oder sowas bei ASM bedeuten. Und dann haben wir noch die Megablast 493, die gibt 82%. Habe ich auch nochmal mit reingenommen, einfach um nochmal zu zeigen, okay, das schwankt jetzt um 8%. Vielleicht ist die Mitte richtig.
Ja.
Ja.
Aber wir sehen schon hier, die Tendenz ist natürlich klar. Ist schon ein ganz ordentliches Spiel gewesen.
Ja,
ne?
Ja, also tendenziell geht es eher Richtung 90 und weniger Richtung 80, ja.
Ja, genau.
Genau. Ja, jetzt kommen wir zu dieser Neuerung, die wir angekündigt haben. Wir werden jetzt das Spiel selber auch bewerten.
Ja.
Dazu wird der Christian eine Meinung abgeben in Form einer bis zu 5-Sterne-Bewertung in Halbschritten. Ja. Ja. Und ich auch. Und dieses Mal fängt der Christian an. Und dann versuchen wir abschließend eine To-Be-on-Pod-Bewertung für das Spiel abzugeben.
Ja.
Wir werden das jetzt live wir werden jetzt live in die Wertungskonferenz
genau,
gehen.
Genau, Ihre Noten bitte, ja. Ja, also ich habe ja eben schon ein bisschen angesprochen. Also Starwing hat für mich schon nochmal, das war so durchaus ein Aha-Erlebnis, als ich das erste Mal gesehen habe. Weil bis dato war für mich einfach eher so 2D. Das Maß aller Dinge und dann erstmal so ein Spiel zu sehen, war ich unglaublich beeindruckt. Dann, als ich selber gespielt habe, auch festzustellen, das hat auch durchaus seine Nintendo-typischen Dinge, sei es die Optik, der Sound, aber auch eben das Gameplay als solches. Sehr viel Liebe zum Detail, auch wenn keine Texturen vorhanden waren. Insofern muss ich unterm Strich sagen, dieses Spiel gehört tatsächlich mit zu den ganz Großen auf der Plattform. Wir haben ja gesagt, 5 Sterne ist Maximum. Ich werde mich schwer tun, Spiele mit 5 zu bewerten. Deswegen wird auch Starwing keine 5 bekommen, das kann ich schon mal sagen. Ich tendiere gerade noch ein klein bisschen zwischen 4 und 4,5, muss ich sagen.
Ja, dann fange ich mal an.
Ja, fang du noch mal an,
Vielleicht habe ich ja noch ein paar Argumente.
Ja, genau.
Und dann hätten wir sogar vielleicht Gleichstand. Müssen wir mal schauen.
Ja.
Also, ich muss sagen, ich fand die Technik damals hervorragend und auch diese Idee, einen Chip in das Modul zusätzlich einzubauen, fand ich super. Muss man schon mal positiv bewerten. Musik, Sound habe ich mich bereits zu geäußert, also kann ich gar nicht negativ bewerten in dem Sinne. Die Wiederspielbarkeit, da bin ich immer so hin und her gerissen. Einerseits ja, andererseits ist es trotz allem kurz, das Spiel. Darf man halt nicht vergessen. Daher für mich die eher Negativpunkte, der Preis, das Fehlen eines Multiplayers, um halt noch mal ein bisschen mehr Spielzeit rauszuholen. Die schwache KI der Wingmans war, also die waren eigentlich gar nicht so vorhanden. Das muss man dann doch mal als Negativpunkt ja, angeben. Ja, und für mich halt die Steuerung nicht ganz perfekt. Das ist meiner Meinung nach in anderen SNES-Titeln etwas knackiger, besser gemacht. Da bin ich auch so zwiegespalten, nehme ich das jetzt negativ oder nicht. Ich bringe es einfach für mich nochmal hervor und deswegen habe ich gesagt, keine 4,5, 4. Also ich war genau wie du, ich habe gesagt, eigentlich 4,5, aber doch würde ich doch jetzt eher etwas härter sein und sagen, nein, einfach wenn ich jetzt auch den Vergleich ziehe zu anderen Titeln aus der Zeit, vielleicht ein bisschen auch den Erfolg mit reinnehme, so ein paar Punkte, es gibt da was, deswegen ist es für mich eher eine 4, obwohl es vielleicht irgendwas dazwischen ist, aber da können wir ja nicht machen. Wir haben nur Halbschritte.
Ja, ich würde gerade sagen, ich nehme 4,25. Nee, ich glaube, ich wäre damit auch okay. Also 4 ist durchaus in Ordnung. Wie du schon sagst, es gibt Luft nach oben. Ja,
ja,
Steuerung scheint man sich, sind wir uns hier nicht ganz einig. Ich fand das immer ganz gut. Wie gesagt, fordernd war es schon. Ich wäre damit einverstanden. Von mir aus können wir sagen, die To-Be-On-Pod-Wertung ist eine 4.
Eine 4 von 5, was ja wirklich gut ist.
Das ist gut, das
also,
muss man schon sagen.
Man darf dabei natürlich nicht vergessen bei diesen Wertungen, man hat ja heutzutage einen Vorteil und einen Nachteil. Man weiß ja, was für Spiele danach kamen, was es davor gab. Gut, das weiß man halt immer, aber dieses, was kam danach und die Luft nach oben, das ist halt klar, ne? Das sind diese Punkte. Deswegen kann man auch sagen, okay, man bewertet dann vielleicht ein Stück weit härter.
Ja, mit Sicherheit. Ja, ich versuche auch tatsächlich da zu gucken, dass ich jetzt schon berücksichtige, ob mir das Spiel einfach Spaß gemacht hat damals und ob ich da jetzt
also gerne daran erinnere. Also vom Spaß her, klar, ist das eher 4,5 oder 5. Ja, richtig. Aber du hast ja selber dich schon ein bisschen gesträubt, eine 5 zu geben, weil dir das schon klar war. Das ist auch keine 5. Da gibt es andere Super Nintendo-Titel, da muss man die wirklich zücken. Da ist es klar, weil es einfach so brachiale Kracher waren, die heute noch gespielt werden. Deswegen, ich glaube, mit der 4 sind wir da einfach ganz gut dabei.
Ja, das stimmt. Ja. Gebonkt. Da bin ich mal gespannt, was die Hörer sagen. Wie die das Spiel bewerten.
Ja, richtig, genau. Wir haben übrigens noch einen Punkt vergessen, den wir auch als Neuerung einbringen wollten. Wir wollten uns ab und zu mal in dieser Geschichte der Entwickler so ein, zwei Punkte mal rausziehen, die wir auch ansprechen wollten. Du hast ja schon Miyamoto erwähnt, der hier der Designer des Spiels und Produzent war. Ich hatte hier noch mal also einen Punkt habe ich eigentlich nur ausgesucht, weil der gute Mann ein Takaya, wie heißt er hier?
Takaya Imamura, würde ich sagen.
Imamura, genau, der Grafikdesigner. Der war auch schon bei F-Zero mit am Start. Das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, weil wir an der Stelle natürlich F-Zero schon besprochen haben.
Ja.
Nämlich eine Folge zuvor, in der Folge 6 bei uns.
Richtig.
Könnt ihr also nochmal reinhören. Wie gut der Mann wirklich ist, seht ihr dann jetzt nochmal.
Ja.
Also kann ja kein Zufall sein.
Das stimmt.
Weil auch F-Zero grafisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Ja, und dann hätten wir noch eine Person, Christian, den wir mal kurz ansprechen wollten, der später dann auch noch bei Star Fox-Titeln am Start war.
Dylan Cuthbert, hoffentlich.
Ja, Cuthbert würde ich jetzt auch sagen.
Genau.
Der mitprogrammiert hat, also einer der wichtigen Programmierer des Titels war. Er hat später Star Fox Command für den DS gemacht und die Visualisierung des PlayStation 3 Betriebssystems.
Ach,
ganz kurios.
Das ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht. Danke für diesen Fakt.
Ein lustiger Fakt, weil ich fand das so einen kuriosen Sprung von dem einen ins andere. Also Tatsächlich. Total ja, gut, witzig,
wenn man
ich
gut
ja
ist,
so ein PlayStation 3 Typ auch war. Ich
ja,
war,
ja.
War ja da Early Adopter und habe dann für 600 Flocken das Ding gekauft.
Und da beschwerst du dich über 130 D-Mark für ein Spiel, Mensch.
Ja, okay. Stimmt. Also, ja, aber da hatte ich ja mehr Geld.
Ja, ja.
Ja, war schon am verdient. Arbeiten und so.
Genau,
ne? Ja, genau. Nee, hab dann die 600 Euro hingelegt und eigentlich 800 für die ganze Zeug drumherum noch. Ja, aber das war ja damals wirklich sehr schön gestaltet und HD und all so ein Zeug. Aber es ist ein kurioser Sprung von so einem Titel auf das. Ja, klar, er hat natürlich noch mehr gemacht, aber das waren so die wesentlichen markanten Punkte, die ich da rausfiltern konnte.
Interessant auf jeden Fall.
Und im Prinzip wären wir aber dann durch damit.
Das sind wir soweit durch, würde ich auch behaupten, ja. Ich, wie gesagt, ich bin gespannt, was unsere Hörer so werten würden. Da freuen wir uns einfach über Kommentare, egal wo, vielleicht auf Instagram oder Twitter, wenn wir die Folge veröffentlicht haben. Schreibt einfach gerne mal drunter, was eure Wertung ist für Starwing.
Ja, würde uns auch interessieren.
Vielleicht liegen wir total falsch oder wir sind richtig.
Ja.
Aber es hat
ja
jeder seinen eigenen Geschmack und seine eigene Wahrnehmung und Erinnerung und so weiter. Deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. Ja, aber
das fände ich auch sehr toll, wenn die User dementsprechend und die Hörer Instagram, Twitter mal einfach unter dem Post der Folge drunter schreiben, welche Wertung sie denn so abgeben würden.
Genau, sehr gut.
Okay.
Ja, dann schließen wir das Kapitel Starwing für heute. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir als nächstes machen könnten. Hast du wieder so einen schlauen Plan, auf dem du uns genau sagen kannst, was in der nächsten Folge kommt?
Ja, das
oder würfeln wir erst noch? Ich weiß nicht.
Ja, nicht, dass ich jetzt die Sachen von der Staffel 3 rausgebe. Nein, also in der nächsten Folge wird kein SNES-Spiel sein, sondern ein Heimcomputerspiel.
Oh, ja, ich sehe es gerade. Stunker Racer ist unser nächster Titel und zwar C64 Amiga.
Ja, das sind so die Hauptversionen, die wir besprechen werden, reden mit Sicherheit auch noch kurz über die PC-Version, aber ein absoluter Klassiker auf diesen Plattformen.
Das ist sozusagen der Super FX Titel vom C64.
Ja, sozusagen, ja. Ja. Aber da kommen wir dann in der nächsten Folge drauf zu sprechen.
Ich freue mich, ja.
Bis dahin, alles Gute.
Genau, wir hören uns beim nächsten Mal.
Wir hören uns.
Auf Wiederhören.
Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.